folgt Gottes Beispiel als seine geliebten Kinder. So fängt der Epheserbrief, besser gesagt, so fängt unser Predigttext an, Kapitel 5, den wir gerade gehört haben. Wir sollen Gott als Vorbild nehmen, als seine geliebten Kinder. Im Epheserbrief ein wunderbarer Brief, der uns ganz viel sagt über unsere Identität. Da beginnt es in den ersten drei Kapiteln mit dem neuen Leben in Christus. Über das Werk, das das Evangelium in uns Menschen tut. Und wenn wir unseren Glauben in Jesus Christus allein gründen, dann bekommen wir ein neues Leben, eine neue Identität von Gott zugesprochen. Und deswegen ermutige ich euch, lest unbedingt vielleicht so als Bettlektüre heute Abend Kapitel 1 Epheserbrief und lasst es einfach mal auf euch wirken. Da wird uns gesagt, du bist von Gott berufen. Du bist auserwählt, du bist mit Christus verbunden, du bist von Gott reich beschenkt, zu ihm zu gehören, also heilig zu sein. Ihr habt also eine neue Position, eine neue Stellung, wird uns da gesagt. Und im zweiten Teil des Briefes, dazu gehört auch Kapitel 5, den wir gerade den Teil vorgelesen bekommen haben, geht es nun darum, dass wir mit einer neuen Stellung als Christen, als Heilige, auch einen neuen Lebensstil leben sollen. Ihr lebt jetzt im Licht der Liebe Gottes. Nun, wie leben denn Kinder Gottes? Wie leben wir denn jetzt als Kinder Gottes? Geht darum, diese Identität zu ergreifen und zu leben. Und unser Textabschnitt bietet dafür einen wunderbaren Rahmen. Ein Rahmen ist wichtig. In einem Rahmen, wenn er schön ist, ja, kommt ein Bild zur Geltung. Ein Rahmen ist nicht gegen das Bild, sondern nein, es bringt das Bild zur Geltung. Und so braucht auch das geistliche Leben einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Und ein Rahmen zwängt uns nicht in die Enge. Gott, wenn Gott uns einen Rahmen zum Leben gibt, zwängt er uns nicht in die Enge, sondern er hilft uns zur Entfaltung, sodass unser Leben das Leben werden kann, wie er sich uns für uns gedacht hat. Und das ist zu wichtig auch am Anfang zu sagen, denn viele Menschen haben ein verkorkstes Gottesbild und denken immer, Gott will uns einengen oder Gott will irgendwie, fordert von uns immer Dinge, die wir gar nicht einhalten können. Ja, und viele haben auch sozusagen die Erlösung nicht ergriffen für sich und denken immer noch darum, dass es darum geht, Gottes Liebe und Anerkennung irgendwie durch unser Verhalten zu bekommen. Und wenn wir uns nicht verhalten, dann ist Gott eben sauer und so. Und irgendwann sagen die dann, ich muss gar nichts tun. Kennt ihr solche Leute? Ich muss gar nichts tun, es ist alles Gnade. Ja, ist alles Gnade, aber heißt es, wir tun nichts tun? Nein, wir sollen in dem Rahmen leben, weil alles Gnade ist. Deswegen geht es auch darum, nachzufolgen. Das ist der Text heute. Also lebe, was du bist, ist die Aufforderung, die Paulus uns hier gibt. Nachfolge ist eigentlich ein Verlassen alter Vorstellungen und Denkweisen und ein sich Einlassen auf das Denken Gottes. Und wo anders finden wir das Denken Gottes als in seinem Wort? Da können wir herausfinden, wie Gott denkt, wie Jesus war, was er gesagt hat. Ich habe der Predigt drei Punkte gegeben, folgt Gottes Beispiel. Erstens, durch ein Leben der selbstlosen Liebe. Zweitens, durch ein Leben in der göttlichen Reinheit. Und drittens, durch ein Leben, das Licht bringt. Erstens, durch ein Leben selbstloser Liebe. Also es heißt, wie Jesus uns geliebt hat, jetzt wo wir neu geworden sind. Wir dürfen uns und sollen uns jeden Tag daran erinnern. Jetzt leben wir so, wie Jesus gelebt hat. Davon geht Paulus aus und davon gingen auch die Jünger aus, geht das Neue Testament aus sozusagen. Jetzt leben wir in einer selbstlosen Liebe, in einem sich schenkenden Lebensstil, genauso wie es Gott uns gegenüber gemacht hat. Liebe ist so viel tiefer, als unsere Kultur uns das sagen oder beschreiben könnte. Das heißt hier im Vers 2, Jesus legte sein Leben für uns hin, sozusagen als Gabe und Opfer. Und da ist der alttestamentliche Opfergedanke natürlich aufgegriffen, das Tieropfer, das Bild dafür. Ja, für manche ist es heute zu sagen, also wie kann man überhaupt sowas da in die Bibel schreiben und wieso kann man überhaupt, ist halt so, war so. Und zwar, Leben musste hingegeben werden, damit den Menschen klar wurde, wie schlimm Sünde ist und wie stark Sünde von Gott trennt und damit den Menschen diese Sünde bewusst wird. Und dann hieß es, und jetzt sind dir die Sünden vergeben. Und Jesus im Neuen Testament im Evangelium hat sein Leben für uns hingegeben. An unserer Stelle bezahlt, unseren Tod auf sich genommen. So, und dann heißt es hier, es war für Gott ein wohlgefälliges Opfer. Auch da schalten viele schon ab, sagen, wie kann man das heutzutage überhaupt noch in den Mund nehmen? Und es ist schon eine Herausforderung für unser Denken, ist schon klar. Aber man muss einfach sehen, Gott ist Gott und Gott ist dreieinig und da ist nicht der böse Vater, der seinen Sohn opfert, sondern auch im Johannesevangelium heißt es, wie Jesus sagt, ich tue es, um den Vater zu ehren, weil ich den Vater liebe. Also es ist ihr Plan, Gottes Plan gewesen und dass sich der Sohn freiwillig hingibt. Aber das Schöne ist jetzt, das Schöne, dass Gott dabei dich und mich gesehen hat. Und deswegen ist es ein wohlgefälliges Opfer. Er hat gesehen, was durch das Opfer geworden ist. Nämlich Menschen, neue Menschen, deren Herz für Gott schlägt. Das ist ein Wunder. Also, dass du überhaupt hier bist, ein Wunder, ja? Suchst du eigentlich in der Kirche. Also, irgendwie hat dich das Evangelium getroffen und dich hat Gottes Liebe erwischt und du merkst plötzlich, es hat mein Herz verändert. Und wenn er uns also sagt, wir sollen selbstlos lieben, dann sagt er nicht, tu etwas, was du noch nicht erfahren hast, sondern tu etwas, was Gott für dich getan hat, was du erfahren durftest. Tu, was du den Vater tun siehst. Ja? Und du bist total geliebt. Das ist die Botschaft der Liebe Gottes. Du bist total geliebt und lass es heute neu in dich hineinsacken. Ja, wenn du hier bist, sagst, ich bin absolut geliebt vom Vater. Und wir sollen als Kinder Gottes den Vater anschauen. Ja, folg Gott als dem Vorbild. Was heißt es? Es braucht Zeit, sich hinzusetzen und sein Wort zu öffnen und darüber nachzudenken, wie Gott uns sieht, wie sehr er uns liebt und was für einen Plan er für uns hat. Sich von dieser Geschichte bewegen zu lassen. Wir sind sozusagen Observierer Gottes. Wir schauen Gott an, wie er ist, und dann leben wir auch so ihm nach. Ja? Ihr kennt es ja mit kleinen Kindern, die machen auch die Erwachsenen immer nach. Merkst sozusagen, mein Enkel, der macht mich gerade immer nach beim Beten. Wenn er bei uns ist, ja, weil ich bin die Treppe hochgegangen und dann macht er so verschüchtert so, Jesus. Ich so, was machst du? Ich habe gerade mit Jesus geredet, Opa. Das machst du auch immer. Ja, also, wir sollen Gott nachahmen als seine geliebten Kinder. Und es befreit uns davon, wenn wir auf ihn schauen, ständig um uns selbst zu drehen. Um unsere Befindlichkeiten zu drehen. Ja, der Glaube, das ist das Geniale, er löst uns von uns selbst. Da ist weder Selbstbemitleidung noch Selbstbeweihräucherung, sondern lebe, was du bist, als ein Geliebter, der sich wie sein Herr nicht mehr um sich selbst drehen muss. Und wisst ihr, es gibt so viel selbstsüchtige Liebe. Da geht es immer nur um mich, um meine Empfindlichkeiten, um meine Wertschätzung, um meine Angst. Ja, und dann sind Christen auch manchmal verletzt, immer wieder verletzt, weil wieder der Partner nicht sensibel genug war und weil wieder der Chef nicht Anerkennung gegeben hat. Leute, ich glaube, wir müssen auch erwachsen werden. Wir müssen irgendwann mal kapieren, wer wir sind in Jesus. Ja, die Kinder wieder nicht angerufen haben, der andere wieder nicht so reagiert, wie wir eigentlich das uns erwartet haben. Aber wisst ihr, was das alles zeigt? Es zeigt, dass wir noch ganz schön in uns selber sind und nicht in Jesus Christus, in dieser neuen Identität. Aber das kannst du heute erledigen. Heute kannst du das ein für alle Mal erledigen. Mach das doch mal klar. So wie Paulus sagt, ich bin mit Jesus gestorben, ich lebe doch nur nicht länger ich, sondern Jesus lebt in mir. Ein für alle Mal, christliches Leben ist nicht einfach, Gott gib mir, mach, dass ich glücklich mache. Es geht nicht mehr um mich, es ist befreiend, es geht um ihn. Und das ist christliches Leben. Oder wie Jesus uns im Sonntag heute herausfordert in der Nachfolge, wer mein Jünger sein will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Herausfordern. Dann denkt man, wie, dann geht es nicht um mich. Da geht es nicht um meinen Selbstwert. Natürlich geht es darum, dass er uns schätzt, dass wir Menschen sind, die in den Spiegel schauen, die sich auch selbst lieben. Darum geht es gar nicht, dass wir das nicht sind. Aber eben nicht mehr um uns selbst drehen, sondern das Kreuz auf uns nehmen und nachfolgen. Und wenn du dir nicht mehr selbst im Weg stehst, dann wird es auch nicht mehr um dich selbst gehen und dann wirst du auch nicht mehr ständig abhängig sein von den Handlungen anderer Menschen oder von den Reaktionen anderer. Und dann sind wir befreit, selbstlos zu lieben. Punkt 2, wir leben im Licht der Liebe Gottes durch ein Leben in göttlicher Reinheit. Paulus nennt hier ein paar Dinge und der Zitat, die jetzt selbstverständlich nicht mehr zu euch passen. Vers 3, warum? Wieder erinnert er uns an den Stand, ihr seid heilig. Nun, viele Christen sagen, ja, ich meine, die Heiligen sind doch die, die schon gestorben sind und die irgendwie. Nein, wir sind Heilige. In jedem Brief der Bibel heißt es, an die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Korinth und so weiter. Das Heiligsein bedeutet die neue Stellung. Nochmal, die neue Identität. Wenn du Christ bist, wenn du dein Leben Christus gegeben hast, wenn du getauft bist, wenn du dieses neue Leben hast, dann bist du in Gottes Augen ein Heiliger. Und er sagt, er sieht dich durch die Augen Jesus. Ja, ihr stellt Christus dar. Ihr gehört jetzt zu Gott. Und zu dem, wer ihr jetzt seid, passt eben nicht mehr, vieles nicht mehr, was vorher in Ordnung war. Wo er vorher gedacht hat, ist doch völlig normal, macht doch alle. Alle machen's. Die Kultur macht's und es ist aber jetzt nicht mehr so. Und wenn wir diese neue Stellung bekommen haben, sollen wir in dieser Stellung leben. Und jetzt richtet Paulus unsere Aufmerksamkeit auf das erste Thema, nämlich Sexualität. Nun wird die Welt auf eine Kirche zeigen, die eine biblische Sicht im Blick auf Sexualität lehrt. Warum? Weil oftmals eine Überzeugung, die kundgetan wird, als eine diskriminierende Aussage gehört wird. Eine Überzeugung, die, wenn du kundtust und sagst, ich glaube, in der Bibel steht über Sexualität, über dies und jenes Folgendes, fühlen sich Menschen gleich diskriminiert oder gleich abgelehnt, ja, weil sie merken, das passt nicht, stimme ich nicht überein. Und leider hat die Kirche, haben Gemeinden, haben Christen hier auch Fehler gemacht. Ja? Sicherlich ist in diesem ganzen schweren Thema vieles schiefgelaufen, was Sexualität betrifft. Und ich will hier das eine klar sagen, wenn ich heute sage, oder was ich heute sage, soll nicht diejenigen diskriminieren oder ausschließen, die das anders sehen oder auch anders sehen wollen. Aber ich für meinen Teil habe entschieden, dass ich dem Wort Gottes, natürlich kann man sagen, ja, so wie du es halt verstehst, ja, aber so wie es da steht und so wie mehr vertraue als der Kultur, in der ich groß geworden bin. Und das war auch ein Ringen für mich. Aber es ist für mich wichtig und ich möchte sehr vorsichtig, aber gleichzeitig klar sagen, dass es in der Schrift einen Rahmen gibt für gelebte Sexualität. Und dass dieser Rahmen über Jahrhunderte weg in der christlichen Tradition, auch in der Theologie, in den Bekenntnissen und in der Kirche Geltung hatte und in den Großteilen der Welt in der Kirche heute noch Geltung hat. Und dieses Bild passt nicht in unsere Kultur. Dort wird nämlich Sexualität, also in der Schrift, im Rahmen eines Bundes gesehen, in dem Mann und Frau sich einander hingeben. Und zwar nicht nur körperlich, sondern mit dem ganzen Leben innerhalb einer öffentlich geschlossenen Ehe. Und natürlich wird es heute deutlich kritisiert. Leute sagen, wie kann man sowas noch glauben? Und geht gar nicht und so. Und dann werden andere ausgeschlossen. Ja, kann man so sehen. Aber es schließt keinen aus. Es ist einfach nur die Frage, was glaube ich? Wir sind, wenn wir Paulus lesen, als Christen gerufen, unsere Sexualität reinzuhalten. Paulus sagt, Unzucht und Unzucht, die hier erwähnt wird, ist nach biblischen Zeugnissen die jede Ausübung der Sexualität außerhalb der Ehe. Das griechische Wort dafür heißt Porneia. Porneia, wir kennen das Wort Porn oder Pornografie. Wir leben in einer Welt der Sexualisierung. Und Tausende und Abertausende Internetseiten mit pornografischen Bildern zerstören das Design Gottes in uns. Ja? Zerstören unsere Sicht auf Sexualität, wie sie Gott sich gedacht hat. Und es ist eine Sucht, die nicht nur Männern, sogar auch, ja, auch unter Frauen. Wusstet ihr, dass Deutschland Weltmeister ist im Blick auf Pornografie mit 12,4% Anteilen am weltweiten Traffic, dass 43% aller Internet-User pornografische Seiten anschauen? Das heißt fast die Hälfte. Und hier kann ich nur sagen, unser Denken ist so stark von diesem ganzen Sumpf verschmutzt, dass wir gar nicht mehr klar sehen können. Und ich weiß, Männer sind in besonderer Weise da angegriffen. Ja? Auch durch scheinbar harmlose Filme, wo uns ständig versucht wird zu vermitteln, was heute als normal zu gelten hat. Aber als Christen sind wir eben aufgefordert, unser Denken zu erneuern und in der Liebe zu leben, und zwar in selbstloser Liebe zu leben und den Rahmen zu betrachten. Die freie Ausübung der Sexualität und der Konsum von Bildern und Filmen führen nicht zur Selbstlosigkeit, sondern zur Selbstsucht. Da geht es um uns. Immer um uns. Wir drehen uns um uns. Aber das Wunderbare ist, dass Jesus befreit. Wenn wir uns unserer Stellung in ihm, unserer Erlösung durch ihn bewusst werden, dann werden wir frei, unsere Sexualität, unseren Trieb ein- und unterzuordnen. Nochmal, wenn du diese Predigt hörst und Sex außerhalb dieses Rahmens lebst, verurteile ich dich nicht. Okay, ist mal gesettelt. Und doch will ich dazu uns ermutigen oder zu hinterfragen, was ist die Grundlage deiner Überzeugung? Vielleicht ist es für den einen oder anderen Blödsinn, völlig überzogen, völlig veraltet. Aber warum ist dieser Rahmen denn so unerträglich? Warum, frage ich. Für einen Nachfolger Jesu, für einen, der den Heiligen Geist hat. Und was bringt dieser Heilige Geist hervor? Paulus sagt, der Heilige Geist bringt Selbstzucht hervor, ja, auch Selbstbeherrschung hervor. Also was Gott, wenn Gott einen Rahmen gibt, dann gibt er auch die Kraft und die Gnade, innerhalb dieses Rahmens zu leben. Und für diejenigen, die das fassen wollen, kann ich nur sagen, Gott erhört unser Gebet. Wenn du betest, Herr Jesus, ich will in deiner Kraft in Reinheit leben, und danke, dass du mir Sieg darüber gibst, ich will dich ehren, dann gibt es diesen Sieg. Und dann gibt es ein Freibrechen, auch aus Pornografie, aus allmählichen Süchten und aus der Angst zu meinen, die Sexualität beherrscht alles. Im selben Atemzug, das wäre jetzt schon eine zweite Predigt, aber da stehen so viele Punkte, nennt nun Paulus die Habgier. Ja, auch Habgier, darüber soll bei euch überhaupt gar nicht die Rede sein, sagt er. Für Christen? Nee, red nicht mal drüber. Nun, was ist die Habgier? Habgier ist das kontinuierliche Verlangen nach mehr. Wie ist das bei uns? Können wir uns die Frage stellen. Wie ist das bei uns? Bist du der Welt gestorben oder musst du noch haben? So einfach ist es. Musst du das Erbe haben? Ja? Musst du vor Gericht ziehen? Musst du dein Recht einklagen? Es ist leider auch unter Christen manchmal tragisch, wenn man sieht, was für eine Habgier da in den Herzen steckt. Musst du genießen? Und nun, ich sage jetzt nicht, dass wir nicht uns was Dinge leisten können. Ich sage nicht mal, dass man bisweilen auch leider vor Gericht sein muss mit Menschen und streiten muss. Aber ich rede von unserer Herzenshaltung. Muss ich oder kann ich? Habe ich losgelassen oder hänge ich da noch drin? Halte ich fest an Gesetz und Geld oder weiß ich mich als Verwalter der Gaben und bin großzügig? Jesus sagte, gib dem, der dich bittet, wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will, in der Bergpredigt. Oder wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, dem fordere es nicht zurück. Jesus geht so knallhart in unsere Habgier. Natürlich sollen wir mit Weisheit handeln, aber nochmal, prüfen wir unser Herz. Paulus wirft hier das Wort Götzendienst ein in Vers 5. Und er sagt, Unzucht, Unreinheit und Habgier sind Götzendienst. Warum? Timothy Keller beschreibt unsere Herzen als Fabriken, die ständig Götzen produzieren. Und als Götze wird alles beschrieben, was für dich wichtiger ist als Gott. Und so die Frage, hast du Götzen in deinem Leben? Etwas, was dich festhält, von wem du denkst oder von was du denkst, dass du ohne es nicht erfüllt sein könntest. Wenn wir in der Reinheit Gottes leben wollen, dann bedeutet das, beständig unsere Götzen niederzulegen. Und weil wir ja ständig diese Götzen produzieren, ja, also immer wieder niederzulegen und sagen, Herr, ich lass meinen Fokus auf dich richten. Herr, du bist die Quelle meines Lebens. Ja, wir brauchen natürlich Zeit mit ihm, brauchen wir Zeit in seinem Wort und müssen wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen. Und zur Reinheit gehört drittens auch schließlich unser Reden. Er sagt sozusagen, wir sollen uns fernhalten von schandbaren Reden, von lockeren Witzen und so weiter. Ja, die Frage, wie lose ist meine Zunge? Wie schnell bin ich bereit, mitzureden über andere, schlüpfrige Witze zu machen auf Kosten anderer? Paulus sagt, dass wir vielmehr dankbar sein sollen. Ist auch spannend, ja? Alternative wie, was ist die Dankbarkeit, das Gegensatz vom schlechten Witz? Aber es heißt einfach, durch die Dankbarkeit fokussieren wir, wenn wir dankbar sind und sagen, für alles, was Gott uns schenkt, dann, glaube ich, wird auch das Negative einfach ausgeschieden in unserem Leben. Kommt zum dritten und letzten Punkt. Wir folgen dem Vorbild Gottes durch ein Leben, das Licht bringt. Vers 8. Früher habt auch ihr in der Dunkelheit gelebt, aber heute ist es anders, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Ja, also wieder, lebe, was du bist. Du bist jetzt im Licht. Früher warst du Dunkelheit, jetzt bist du im Licht. So lebt nun als Menschen, die zum Licht gehören. Das ist also die Wirklichkeit, mit der wir jeden Tag aufwachen dürfen, als Menschen des Lichts zu leben. Wir waren Finsternis. Jetzt schreibt Paulus, wir sollen uns nicht verführen lassen. Vers 6. Und das führt uns zu der Frage, wer beeinflusst wen mehr? Also, jemand sagte mal, wir sollen uns nicht mit der Welt vermischen, aber wir sollen uns einmischen. Und die Frage ist, beeinflusst du durch deine Werte, durch dein Christsein die Welt, also bist du Salz und bist du Licht, oder wirst du von der Welt mehr beeinflusst? Also stehen wir fest und haben wir die Frage der Loyalität ein für alle Mal geklärt. Ich gehöre meinem Herrn, egal wer mich versucht, auf seine Seite zu ziehen. Und wenn es darum gehen sollte, Kompromisse mit meiner Liebe und meinem Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort zu machen, dann bin ich entschieden, Jesus zu folgen. Ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen das als Christen. Wenn wir als Christen stehen wollen in dieser Welt, dann müssen wir klar sein, klar. Und dabei sind wir bei den Kosten der Nachfolge. Es kostet uns eben etwas. Vielleicht werden sich manche von uns abwenden. Vielleicht geht eine Beziehung zu Ende, weil der Partner oder die Freundin damit nicht übereinstimmen können. Aber genau hier wirst du Licht sein. Genau hier. Weil du Jesus nicht verleugnest, sondern weil du dich zu ihm stellst. Und Jesus hat gesagt, wenn du dich zu mir stellst, dann werde ich mich auch zu dir stellen. Licht macht die Dunkelheit hell. Und wenn wir diese Berufung annehmen, wenn wir Gottes Beispiel folgen, dann haben wir eine wunderbare Gelegenheit. Wenn wir in selbstloser Liebe leben, in göttlicher Reinheit des Herzens, dann werden wir Licht bringen. Und noch übrigens, wir sind nicht dazu berufen, Scheinwerfer zu sein. Ja, manche Christen denken, sie sind Scheinwerfer. Sie scheinen mit sozusagen dem mit ihrer Taschenlampe sozusagen in das Leben anderer und sagen, schau mal, was du da machst oder so. Also wir sollen nicht hier mit dem Zeigefinger oder Scheinwerfer sein, nein, sondern wir sollen unseren Nächsten selbstlos lieben. Und wir sollen uns um unsere eigene Reinheit kümmern. Und ganz egal, von was der andere überzeugt ist, im Blick auf Sexualität, im Blick auf Habgier, im Blick auf irgendwas, Gender, keine Ahnung. Wir sollen selbstlos sein und Christus bezeugen. Und wenn wir das tun, dann werden wir Licht bringen. Wir werden Leuchttürme sein. Möchtest du ein Leuchtturm sein, der steht, in Gott verwurzelt? Und ja, nicht das, es ist das Licht Gottes, das leuchtet, weil wir klar sind, weil wir Gottes Licht in uns hineinlassen. Ja, wie antworten wir auf diese Predigt? Wir können natürlich heimgehen und sagen, es war es mal wieder toll oder auch nicht toll, mich geärgert. Aber ich möchte dich ermutigen, dir Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen, im Licht der Liebe Gottes leben, heißt erstmal einfach neu über diese Liebe Gottes nachzudenken. Dir neu bewusst zu werden, wow, ich bin so geliebt. Ja, schlag deine Bibel auf, nimm dir Zeit, dieser Wirklichkeit Gottes zu begegnen. Und dann frag dich, wo kannst du selbstlos diese Liebe zeigen? In deiner Familie, in deiner Ehe, in der Arbeit, ganz egal wo. Vielleicht musst du dich auch fragen, hat Gott mich berufen zu dieser Reinheit und wo lebe ich diese Reinheit nicht? Und wo muss ich umkehren? Und ich glaube schon, dass wir umkehren müssen, wenn wir freibrechen wollen von Süchten oder auch von auch der Herrschaft manchmal, der Sexualität oder auch des Geldes oder sonst was, müssen wir umkehren. ganze Sache machen, zum Kreuz gehen und sagen, Herr, ich will das nicht mehr. Ich will nicht von nichts und niemand beherrscht werden, als allein von deiner Liebe. Oder wo gibt es Götzen, die wir ablegen müssen oder wollen, wo wir sagen, hey, das ist grauenhaft. Ich will niemand anders als Gott in meinem Leben. Genau. Jetzt möchte ich beten. Jesus, danke, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass du uns immer wieder auch wachrüttelst, dass du uns immer wieder auch ansprichst. Herr, du verurteilst uns nicht. Du machst uns auch keine Schuldgefühle, sondern du hast alles getragen am Kreuz. Aber du leuchtest mit deinem Licht in unser Herz und du fragst uns, ob wir dir folgen wollen und ob wir uns ein Beispiel nehmen wollen an dem Vater und an dir und ob wir Ja sagen wollen mit unserem ganzen Leben. Und Herr, ich bete heute für jeden, der da ist und dieses Ja noch nicht gesprochen hat, noch nie wirklich sein Leben in die Waagschale gelegt hat und gesagt, Herr, mach mit mir, was du willst, ich will dir folgen, ich will dir glauben, du bist Gott, am Ende stehe ich vor dir, Herr, lass mein Leben ein Segen sein. Herr, dass diese Entscheidung heute getroffen wird. Und ich bete für uns alle, dass da, wo dein Licht in unser Leben leuchtet und wo wir überführt werden, wo wir einfach merken, da ist was nicht so, wie es sein sollte. Herr, dass wir fröhlich zu dir kommen, Herr, dass wir mit Glauben zu dir kommen und frei werden. Denn dazu hast du uns gerufen. Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Und diese Freiheit spreche ich aus über unserem Leben. Dass jeder, der es wünscht, da hineinkommt und frei wird. Amen.